Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. In der 9. Betrachtung geht es um ein Leben des Lobes. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast näher zu Jesus zieht und vielleicht sogar ein Loblied auf Ihren Lippen anstimmen kann.
Guten Morgen, einen schönen Sabbat euch allen, uns allen. Ich freue mich, dass wir wieder in einer Gesprächsrunde hier in Bogenhofen zusammen sind. Ich freue mich über Carsten, ich freue mich über Carmen, ich freue mich über Gerson und ich freue mich über Agnessa. So schaut's aus und ich bin der Heinz und wir werden uns wohlfühlen in diesem Gespräch und mit Gottes Hilfe und durch die Hilfe seines Geistes einiges entdecken, das unsere Herzen bewegen wird. Wir wollen gemeinsam beten am Anfang. Unser lieber Vater, wir danken dir, dass wir dich so nennen dürfen, der liebe Vater, der uns rausreißt aus allem, der uns segnet, der uns Kraft gibt, der uns besser kennt als wir uns selber und der einfach gütig und großzügig ist und uns in einer Weise liebt, die wir ein Leben lang uns bemühen nachzuahmen und dennoch immer in Erstaunen und Verwunderung verbleiben. Lieber Vater, sei du mit uns und zeig uns, Herr, deinen Weg. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Ja, es gibt einige Texte, die wir uns heute anschauen werden. Den ersten finden wir beim Apostel Paulus im Philipperbrief. Es ist ein berühmter Text, nicht wie immer wieder gesagt wird, einer von den Texten, die auf den Grußkärtchen stehen. Philipper Kapitel 4 und wir lesen hier die Verse 4 bis 7. Ich würde sagen sogar 8. Wir sollten 8 dazu nehmen. Carsten, bist du so freundlich und beginnst?
Sehr gerne. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht.
Dankeschön. Also im Thema unserer Lektion heute geht es ja darum, wie wir durch das Lob Gottes, könnte ich fast sagen, unser eigenes Geschick beeinflussen, durch das Lob Gottes das Geschick der Welt verändern. Es wird also um solche Geschichten gehen. Und Paulus hier, man könnte das jetzt übertiteln mit, ich weiß nicht, wie würde man das heute sagen, denkt positiv oder so irgendwie, nicht? Denkt positiv, ermutigt, analysiert nicht zu viel die Probleme, sondern freut euch darüber, dass Gott schon eine Lösung hat oder so irgendwie. Welche Prinzipien würdet ihr ableiten aus den 4, 5 Versen, die wir da gelesen haben? Welche Handlungsprinzipien? Und wenn ihr darüber nachdenkt, vielleicht habt ihr auch Beispiele aus eurem eigenen Leben, wie euch das vielleicht schon so, genau so passiert ist und was das mit euch gemacht hat.
Ich finde es interessant, dass er damit einleitet, welche Wirkung unser Verhalten und unsere Einstellung auch auf andere hat. Gerade in Vers 5, eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren. Und das bringt den Menschen auch den Herrn nahe.
Das ist ein interessanter Begriff, nicht? Du hast gerade das mit Freundlichkeit in deiner Bibelübersetzung. In meiner alten Lutherbibel heißt es eure Lindigkeit, gütig, linde sein. Und Güte ist auch ein Wort, das hier vorgeschlagen wird in manchen Übersetzungen. Das heißt also, das ist etwas anderes, als was wir heute normal in der Gesellschaft so finden. Das hat nichts mit Machismus zu tun. Oder mit We are the champions. Das kommt hier nicht raus, nicht? Sondern da kommt was anderes raus. Da kommt was Fürsorgliches raus, was Gütiges, was freundlich, huldvolles, lindes, das eben besänftigt, Schmerzen wegnimmt, Trost gibt. Das ist nicht die Frage nach, wer ist der Stärkste. Die kommt hier nicht vor. Was habt ihr noch?
Ich glaube, der Vers 4 wird oft falsch verstanden. Ich hatte ja schon mehrere Diskussionen darüber gehabt, wo man dann damit konfrontiert wird, naja, ich kann doch nicht wie ein Geisteskranker die ganze Zeit mit einem Lächeln auf den Lippen rumlaufen und sagen, ich freue mich, wenn es mir nicht gut geht. Das meint der Vers auch gar nicht. Sondern das ist eine Grundeinstellung zum Leben, eine bejahende Grundeinstellung, dass ich nicht mit einem grissgrämigen, miesmutigen Gesicht mein Leben friste und alles nur noch in dunkelschwarz sehe, sondern tatsächlich, dass ich was versuche, dem Positives abzugewinnen. Und in Vers 6, wo der uns sagt, sorgt euch um nichts, das heißt ja nicht, dass wir absolut sorglos sein sollen und in den Tag hineinleben sollen, sondern dass wir mit all unseren Sorgen und Nöten vor Gott kommen sollen. Und der kann uns Ruhe geben und er kann uns Freude geben und diesen Frieden, der nur von ihm kommt.
Es ist interessant, was da aufgezählt wird, nicht? Bitten, Gebet, Flehen, da geht es also um Dinge, die lassen uns vielleicht überhaupt nicht kalt, nicht? Und dann heißt es, und Danksagung. Also so, ich würde es ja anders umdrehen, nicht? Ich würde ja sagen, wir fangen mit der Danksagung an. Also zumindest ist das meine persönliche Gebetspraxis, ist immer, zuerst danke ich Gott für all das Gute, das er mir tut. Und dann komme ich zum anderen. Aber er macht das umgekehrt. Er sagt, bitten, flehen, Gebet, Danksagung. Und das nötigt mir fast den Verdacht auf, dass er meint, dass man dann Gott dafür dankt, was er alles tun wird. Worum man ihn jetzt gebeten hat oder so.
Ich fand das immer beachtlich, wie der alte Bruder Hasel seine Gebete beendet hat. Er hat sein Bitten vorgebracht und dann hat er immer gesagt, lieber Gott, ich danke dir, dass du mein Gebet
gehört hast.
Genau,
ja. Genau. Ja, ja. Das geht so in diese Richtung hier. Ja. Genau.
Aber das kommt in Vers 4 ja auch vor. Freut euch jederzeit im Herrn. Da kommt auch wieder heraus, Gott ist der uns diese Freude gibt. Wir sollen uns auch in anderen Situationen in Gott freuen und ihn nicht anklagen, auch wenn er damit sicherlich umgehen kann, da gibt es ja auch Texte. Aber hier geht es darum, unsere Freude kommt aus Gott, aus dem Herrn, der uns eben diese Sorgen nimmt, dem wir alles vorlegen können, der uns diese Freundlichkeit schenkt. Und das wird dann wieder auf andere Menschen übertragen.
Das könnte man im Sinne des Gebets ja sogar auf das runterbrechen. Ich sage, wenn ich meine Bitten abladen kann, wenn ich das alles vor ihm bringe, dann ist das eine automatische Reaktion fast, dass ich dann mit dem Lobpreis abschließe, weil mein Herz einfach leichter ist und weil ich diesen Frieden gefunden habe. Also es könnte einfach auch eine Abfolge sein. Ich finde den Vers 7, also ich habe das ganz praktisch empfunden, dass das höher ist als die Vernunft.
Ja.
Es gibt einfach manchmal tragische Situationen, wo du von der Vernunft aus nicht diesen Frieden haben kannst oder einfach verzweifelt sein solltest oder bist. Und wenn ich dann das wirklich erleben kann, nicht weil ich es mir einrede, sondern weil Gott mir das schenkt, das ist so eine, ja, das ist so ein Vorrecht, dass, ja, dass man eigentlich weitersagen sollte und dass das auch auffällt.
Ja, praktisch. Wo habt ihr das erlebt? Also ich erlebe manchmal Leute, die sind so voller Sorge, so voller Bangigkeit vor dem, was der Weltlauf bringen wird, wobei das gar nicht falsch ist, was sie sagen. Also ich mokiere mich nicht über die Aussage. Aber was ich hier problematisieren will, ist, ich kann mir so selber herbeireden, wie furchtbar alles ist, dass tatsächlich der Mut meines Herzens sinkt.
Ich kann mich gut erinnern, wir hatten einmal bei einer Gebetswoche eine Gebetszeit als Gemeinde und beim Thema Gebet, Gebetswoche, da haben ja Leute auch sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen und auch Gefühle, die sie damit verbinden, ja, manchmal sehr langatmige Gebete. Aber wir haben in dieser Gebetswoche uns ganz bewusst Zeit genommen, am Anfang über die Eigenschaften und Wesenszüge Gottes nachzudenken. Ja, freut euch in dem Herrn. Und ganz spannend, da war eine Gemeindeleiterin dabei, die hat gesagt anschließend, ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Wir hatten das Gefühl, als ob wir so auf einen Berg gestiegen sind und die Probleme, die wir vorher hatten, die waren ganz klein auf einmal. Ja, diese Notwendigkeit, noch Bitten, Fürbitten zu haben, ist auf einmal viel, viel geringer erschienen, weil wir am Anfang die Zeit genommen haben, uns in Gott zu freuen. Und das war so eine tiefe Erfahrung. Ich glaube, wir machen das zu selten. Ich mache es zu selten auf jeden Fall. Also das ist mir wirklich bewusst geworden. Da ist es einfach notwendig, dass dieses Lob, dieses Freuen in dem Herrn mehr Raum gewinnt.
Gehe ich dann zu weit, wenn ich sage, dass eine solche Grundhaltung, wie Paulus hier beschreibt, wäre grundsätzlich eine Art Psychohygiene?
Ja, glaube ich, kann man sagen.
Ich denke schon, dass man sagen kann.
Genau, genau.
Eine grundsätzliche Psychohygiene, die mich davor bewahrt, die Dinge gar zu melancholisch zu nehmen.
Das heißt nicht, dass ich jetzt weltfremd und unrealistisch sein sollte oder meinen Kopf in den Sand stecken. Ja, und Jesus schenkt uns auch reinen Wein ein. Ja, er sagt ganz klar, halt, es wird passieren, es wird schwierige Zeiten geben. Ja. Aber ihr seid nicht alleine. Ja, ich bin ja da. Und wie bin ich?
Erhebt eure Häupter,
nicht? Erhebt eure Häupter, genau. Die Erlösung ist nahe. Ja, haben wir auch letzte Woche ja angeschaut. Ist Gott für euch? Wer kann gegen euch sein? Es gibt so viel Grund, dass wir uns freuen und dass wir diese dankbare Grundhaltung des Lebens pflegen. Und das verändert uns einfach.
Es könnte also sein, dass wir sagen sollten, Nachfolger Jesu sind nicht problemvergessen oder weltfremd in dem Sinn, dass sie die Welt nicht verstehen, wie sie ist, aber sie sind gespeist von einer Quelle, die nicht zulässt, dass diese Weltprobleme, die immer mehr werden, sie erdrücken. Die auch nicht zulassen kann, dass die Menschen unter diesen Weltproblemen so leiden, dass sie nichts als Angst oder Pessimismus um sich herum verbreiten. Das ist ja das Hauptproblem am Ende, nicht? Das heißt, es gibt mancher, der sagt, das und das und das und das, davor müssen wir uns in Acht nehmen. Alles voll richtig. Aber in einer Art, dass man das Gefühl hat, hat der Mensch außer Angst noch was? Und das sollten wir nicht sein, glaube ich. Wir sollten nicht in Angst versinken. Das heißt, Lob Gottes, Dankbarkeit, Danksagung, so wie wir es gerade gehabt haben, hilft, dass wir sozusagen positiv getuned bleiben bei allem, was uns da auch passieren kann.
Es macht auch unseren Geist frei, weil jemand, der Angst hat, der ist nicht rational in vielen Dingen. Der hat so einen Tunnelblick manchmal und das schränkt ungemein ein. Also kann es nicht das Ganze mehr erfassen.
Das ist tatsächlich so. Wir lieben Psalm 145. Das ist unser nächster Text, über den wir nachdenken. Also wir sind schon jetzt, glaube ich, auf eine gute Spur, auf einem guten Geleise durch Philipper 4. Und jetzt schauen wir mal Psalm 145. Und da geht es jetzt darum, warum wir Gott loben und erheben. Also wenn man diesen Psalm jetzt anschaut, 145, ihr habt ihn vor euch liegen. Welche Gründe seht ihr, warum man Gott loben soll? Denkt dran, unser Generalthema ist ja immer noch der Schmelztiegel, nicht? Und am Ende wollen die ja drauf kommen, dass egal wie schlecht es dir geht, lobe Gott und es wird deine Situation verändern. Also schauen wir mal, was für Gründe gibt es hier, dass wir Gott loben sollen? Da könnt ihr sehen, gleich ab Vers 1, nicht, ich will dich erheben, mein Gott, du König, deinem Namen loben, immer und ewiglich, oder ich will dich täglich loben, deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr löblich, kommt es wieder vor, nicht? Seine Größe ist unausforschlich und so weiter. Was habt ihr alles in dem Kapitel? Bis hin zu Vers 15, 16.
Naja, das ist ja dann ab Vers 6 im Prinzip, sagt es eben, du sollst die Macht seines furchterregenden Waltens loben und dann deine Güte, deine Gerechtigkeit, deine Barmherzigkeit, deine Geduld, deine Güte nochmal und all das, was du den Treuen auch tust und dein Werk, das du tatsächlich jeden Tag an den Menschenkindern verrichtest.
Ja, diese Dankbarkeit, nicht? Wofür danke ich Gott? Wofür danke ich Gott?
Ich habe diese Woche einen sehr interessanten Vortrag gehört, und zwar über das Thema, wie Stress und Angst mein Leben verkürzt und wie du das den Menschen tatsächlich auch an ihrem Körper ansehen kannst. Die Haut wird fahl, der Gesichtsausdruck wird anders und du kannst, wenn du da bei diesen Menschen das biologische Alter bestimmst, wirst du sehen, dass das wesentlich weiter nach oben schreitet, als die tatsächlich sind, weil sie von dieser Angst, von dieser Panik, von dieser vielleicht auch Verbitterung, durch Verbitterung kann man alt werden und sein Leben einfach an Lebensqualität minimieren. Und wenn du eine positive Grundeinstellung hast und Gott lobst und preist für all das, was er dir tut, und wenn wir wirklich darüber nachdenken und uns überlegen, auch wenn ich jetzt Probleme habe, jeder Atemzug von mir ist eine Gnade Gottes, die er an mir walten lässt. Ich hätte genug Grund zum Danken.
Genau, so in dem Sinn die unerträgliche, sagt man so nicht, die unerträgliche Heiterkeit des Seins. Die Leute in der Literatur denken über das nach, aber eigentlich haben kannst du sie nur bei Gott. Diese Heiterkeit, das hat jemand darauf hingewiesen, dieses über alle Vernunft hinaus. Nicht Heiterkeit, die dazu führt, dass du einfach untötbar bist, psychisch, geistlich, in deinem Inneren. Ja. Ganz praktisch, hier der Psalm sagt, Gott ist groß, Gott hat alle Dinge geschaffen. Schaut mal, Vers 15, 16. Alle Augen warten auf dich, du gibst ihnen Speise zu seiner Zeit, tust deine Hand Gott, auf.
Gott als Erhalter steckt da eben auch drin. Ja? Also ich meine, das machen wir uns auch nicht so bewusst, aber jeder Atemzug, den ich mache, ist ein Geschenk Gottes. Ist nicht selbstverständlich. Dieser reiche Kornbauer im Gleichnis, der hat es ausgeblendet. Der hat gedacht, das wäre selbstverständlich. Ich habe selber was erreicht. Gott sagt, du Narr. Ja, ich meine, jeder Schnaufer ist ein Geschenk von mir. Und wenn ich heute Nacht entscheide, halt, dass dein Leben vorbei ist, dann war es das. Ja, dann nützt dir deine größere Scheune nichts. Mhm. Ja, deswegen so diese Haltung, es ist eben nicht selbstverständlich, was wir oft so für selbstverständlich halten.
Ich sehe auch drei Elemente grundsätzlich in dem Text, worüber Gott zu loben ist. Zum einen, wer er ist. Und zwar in dem Sinne, was so sein Aufgabenbereich ist. Er ist Gott, er ist König. Dann kommt dazu, wie sein Wesen ist. Und schließlich dann auch, und darauf geht der Psalm am meisten ein, was Gott für mich tut. Mhm. Und zwar auch immer wieder diese persönliche Komponente, und die gibt es ganz am Anfang schon. Ich will dich erheben, mein Gott. Er ist nicht irgendein Gott, sondern er ist mein Gott. Nicht nur Erhalter des Lebens, sondern auch mein Erhalter. Und zwar in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Durch alle drei Zeitelemente geht auch dieser Psalm hindurch.
Mhm. Ja. Der Schluss hier nicht, der Herr ist gerecht, ab Vers 17 in allen seinen Wegen heilig in allen seinen Werken. Also der Psalmist sagt hier, das ist David in dem Fall, dass man dann Gott nicht antasten soll, nicht? Stell ihn nicht in Frage, sondern wisse, dass er praktisch indiskutabel der Größte ist. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Das heißt, er hört ihr Flehen, er hört ihr Schreien, hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, wird vertilgen alle Gottlosen. Das ist halt eschatologisch immer in den Psalmen, nicht? Es gibt halt schon in dieser Welt den Triumph des Bösen, aber das blendet er hier vollkommen aus. Er sagt, wenn du es aufs Ende schaust, nicht? Er wird vertilgen alle Gottlosen. Darum, mein Mund soll des Herrn Lob sagen, alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Gebt mir biblische Beispiele für diese Grundhaltung. In der Lektion werden ja einige genannt. Neues Testament, Altes Testament. Biblische Beispiele für diese Grundhaltung. Dass tatsächlich durch das Lob Gottes in auswegloser Lage die Lage selbst beeinflusst wurde.
Paulus und Silas im Gefängnis.
Das ist ein Klassiker.
Das ist der Klassiker.
Paulus und Silas im Gefängnis. Steht da nicht, sie wurden ausgepeitscht? Steht da nicht, sie wurden in den Stock gezwungen? Müsst ihr euch mal vorstellen, wie man da sitzt. So mit Händen und Füßen in den Stock gezwungen.
Also ich glaube, keiner von uns mag sich das ausmalen, wie es da wirklich aussah. Ja. Ratten, Toilette gab es keine. Ja. Also einfach sehr, sehr unangenehmer Ort. Und sie loben und preisen Gott. Und das Faszinierende ist, ja, Ellen White schreibt ja, dass dann eben, als sie anfangen, Gott zu loben, die Engel dann eben kommen und dann eben davon die Erde erschüttert wird und die Gefängnismauern aufgehen. Die Gefangenen hätten ja die Chance gehabt, zu fliehen und zu verschwinden. Aber sie fliehen nicht aus dem Gefängnis raus, sie fliehen rein, weil sie merken, dass wirkliche Freiheit nicht außerhalb der Gefängnismauern liegt, sondern bei diesen Menschen, die einfach diese Haltung haben, die unabhängig ist von äußeren Umständen. Und das fasziniert mich, ja, dass Paulus dann sagen kann, wir sind alle hier, ja, keiner ist weg. Die sind alle zu uns noch reingekommen ins Innere des Gefängnisses, weil sie einfach hier sein wollten, wo Gott gelobt wird.
Ich wollte wissen, was das für Leute sind.
Ja,
die so anders gehört, sind, ne? Wie ihnen mitgespielt wurde. Die Gefängnisse damals sind ja nicht hermetisch abgeschlossen. Du hörst ja, was da passiert, überall, nicht? Und dann loben die Gott. Da ist schon etwas passiert. Und es ist ein Ausdruck der Glaubensstärke auch des Apostels und seines Begleiters, dass sie da sich an Gott festhalten, nicht sich beklagen. Das ist ein Hammer, sich nicht beklagen. Ich meine, warum sind sie da reingekommen? Die Geschichte war wegen dieser Wahrsagerin, nicht? Wegen der sind sie da reingekommen. Dabei hat Paulus hier noch einen Gefallen getan, indem er den bösen Geist vertrieben hat. Aber dann sind sie da rein. Das heißt, es kann viel persönliches Unrecht auch in deinem Leben passieren und du sollst nicht verzweifeln. Lobe Gott, egal was dir passiert. Das ist schon ein Rezept jetzt, das ist eine Grundhaltung, nicht?
Und auch da kommt wieder durch, dass das Lob Gottes Auswirkungen auf die anderen Menschen hat. Lob ist nicht nur für uns, ja, sondern hier kommt der Kerkermeister ganz, ganz deutlich mit Gott in Kontakt. David, der in Psalm 34 Gott lobt, nachdem er verfolgt wird von Saul und nach Gat flieht, fängt den Psalm an mit einer Einladung zum Lob Gottes. Damit es die Elenden hören und sich freuen. Also Lob, das wir erleben, hat immer eine Auswirkung auf andere Menschen, zur Ermutigung, zur Bekehrung, um Gott auch darzustellen.
Ja. Ich meine, in den Kinderbibeln wird es oft ein bisschen romantisch dargestellt, die Gefängnisse, wo dann die Apostel drin gesessen sind. Ich kann mich an eine Kinderbibel aus meinen Kindertagen erinnern, da war das so, ein Kämmerchen, aber da hattest du frische Stroh liegen gehabt, es war eine Tür, die waren angezogen. Man hatte das Gefühl gehabt, es ist so wohlige Wärme in dem Ganzen. Wir haben Anfang des Jahres waren wir mit unseren Kindern in Rom und haben uns alle möglichen Sehenswürdigkeiten angeschaut, unter anderem auch das Gefängnis, von dem man annimmt, dass dort der Petrus gewesen ist.
Forum Romanum.
Richtig. Wir waren dort im Februar, es waren nicht unbedingt heiße Temperaturen draußen, wir waren in Jacken und wir waren dort in diesem Loch. Und dann hat unser Sohn dann gesagt, sagt er, boah, wir wissen nicht, wann der Petrus da war, ob das Winter war oder ob das Sommer war. Mhm. Ob das kalt war, das ist schon hier sehr ungemütlich, es ist dunkel, es ist feucht, es ist kalt, es ist eklig, du hast keinen blassen Schimmer, es ist Tag, es ist Nacht, du weißt nicht, wo kommst du hin, wo kommst du, also wie soll es denn weitergehen? Und da in diese Situation an Gott festzuhalten und Gott zu loben, das erfordert schon sehr viel Glauben und ein Festhalten an dem, was für den Menschen einfach irrational und unmöglich ist.
Es gibt wahrscheinlich einen Punkt, wo man sich dann sagt, jetzt gibt es nur mehr diese Flucht nach vorn, alles andere hat keinen Sinn, weil man ja sowieso weiß, dass man angegriffen ist an Leib und Leben. Und wenn man das Gefühl hat, man überlebt das vielleicht gar nicht, ja dann.
Und vor allem, es ist ja auch eine Sache, das ist nicht nur eine Geschichte der Vergangenheit, sondern Ellen White schreibt ja auch, dass auch in der Zukunft solche Tage auch bei uns wieder kommen werden, wo Menschen aufgrund ihres Glaubenszeugnisses, dass sie zu Gott halten, im Gefängnis landen. Ja? Und dann gibt es eben auch diese schöne Verheißung vom Schatten zum Licht, dass durch die Engel Gottes die Gefängnisse zu Palästen des Lichts werden. Was für eine fantastische Verheißung, ja. Ja, die auch wir dann eben vielleicht wie Paulus und Silas machen können.
Da kommt mir auch die Geschichte von Josef im Alten Testament, wo es geheißen hat, es war eine Herzenseinstellung, die er ganz viel früher getroffen hat schon, die ihn das dann alles durchhalten hat lassen. Ja. Und der hat jetzt vielleicht nicht gesungen, aber allein durch dein Wesen, du kannst ja auch Lob preisen durch die Art und Weise, wie du lebst und wie du dich für andere einsetzt. Und ich glaube, das war dort auch ganz deutlich.
In der Lektion wird auch die Eroberung Jerichos genannt. Das schlägt ein bisschen aus der Art, nicht? Im Fall von Paulus und Silas tun wir uns ganz leicht, weil das ins Denkschema der Betrachtungen, die wir jetzt wöchentlich haben, sehr gut hineinpasst. Bei Jericho habe ich das Gefühl, das passt nicht so gut hinein. Aber was haben wir da trotzdem für ein Element, dass wir das jetzt hier erwähnt finden, nicht? Josua und das ganze Volk Israel vor Jericho. Worin bestand hier das Lob Gottes?
Ich würde sagen, zum einen im Vertrauen und zum anderen in den Posaunen und in dem Marschieren und Singen dann auch zum Schluss. Oder
ja, ist auch eine unlösbare Aufgabe.
Singen würden. Ja.
Diese Aberwitzigkeit irgendwo, ja. Man marschiert um die Stadt herum und keiner weiß, was es bedeutet. Das heißt vielleicht auch für uns, auch wenn in unserem Leben vielleicht ein Auftrag, den wir von Gott haben, vielleicht irgendeine Situation, in die wir kommen, irgendwie aberwitzig wirkt. Zum Schluss wird Gottes Macht offenbar und das Volk dem Volk wird der Sieg geschenkt. Und da kommt dieser Gedanke durch. Manchmal sieht Gottes Weg sehr komisch aus, aber er führt zum Ziel. Und das ist auch Lob Gottes.
Komisch im Sinn von eigenartig.
Ja.
Ich meine, wenn man sich das vorstellt, die sind ja nicht mit drei Hanseln da durch die Gegend gezogen. Es war eine der befestigsten Städte überhaupt. Und auf einmal kommt da ein Volk. Ich meine, die Bewohner Jerichos, die haben ja gehört, es kommt ein Volk. Die haben ja gehört, dass sie aus der Wüste gekommen sind. Sicherlich haben sie auch die Geschichten gehört, wie sie aus Ägypten gekommen sind, das Volk. Und auf einmal lagert es vor ihren Toren. Ich denke mal, dass die meisten in Jericho hinter den Mauern eine gewisse Angst verspürt haben, Unruhe. Und auf einmal sehen sie, wie diese ganze Menschenmenge schweigend wie die Lämmer um die Tore zieht. Ich meine, da müssen sich doch die Juden teilweise auch ja vorgekommen sein wie die größten Trollos, die da jetzt schweigend um das Ganze ziehen und die in Jericho, vielleicht haben sie sich auch in einer gewissen Art und Weise überheblich gefühlt und in einer falschen Sicherheit. Es ist ja nichts passiert.
Ja, ich denke, die Jerichoaner, die werden wahrscheinlich gesagt haben, ist das alles, was ihr könnt, so auf diese Art nicht und schweres Waffengerät sehen wir bei euch auch nicht, also was wollt ihr eigentlich von uns? So sehr sie das benommen haben. Und die Israeliten haben einfach gemacht, was Gott ihnen befohlen hat. Vielleicht ist das Interessante an der Geschichte, dass dieser Akt des Posauneblasens ausgedrückt hat, dass sie vertraut haben, dass ihr Gott für dieses Problem eine Lösung haben wird. Und dass dadurch auch dargestellt wird, dass Gott sozusagen wirklich die Schlüsselfigur in allem ist, der alle Fäden in seiner Hand hat und er setzt die entscheidenden Taten und Akzente. Dann wird beschrieben, wie diese Mauern so quasi nicht zerbröseln, sondern einfach umfallen, so flach. In der Bibel extra so beschrieben wird, flach vor sich einfach umfallen. So was nicht normal ist. Es ist völlig klar, dass da was passiert, was nicht normal ist. Und den Geschichten, die man aus Ägypten jetzt kannte, Plagen, in der Wüste, das Volk verdurstet nicht, das Volk verhungert nicht und so weiter, kommt eine neue Geschichte zu. Eine Stadt wird erobert, wie es gar kein Mensch so erobern kann. Und dadurch, das ist eine Art Erfolgsrezept, nicht? Sich dem Herrn anzuvertrauen und so weiter. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die das auch behandelt. Das ist im zweiten Buch der Chronik, im 20. Kapitel. Die kommt mir noch, du hast gesagt, komisch. Ich sage jetzt dann komischer vor. Weil das ist ja eine Hammergeschichte eigentlich. Dass da eine echte Bedrohung auftaucht für Israel, in dem Fall für Juda, nicht? Und dass diese Bedrohung durch Gebet vor den Herrn gebracht wird, nicht? Da gibt es eine Art Allianz von drei verschiedenen Völkern, drei verschiedenen Herren, die gegen Jerusalem ziehen. Und dann bringt man das eben vor Gott im Tempel. Und Gott erweckt einen Propheten, den es auch nur hier gibt, von dem wird sonst nie mehr was gesagt, dieser Jahaziel, ein Prophet. Und dieser gibt jetzt einen interessanten Befehl Gottes weiter. Was ist das für ein Befehl? Was sollten die da jetzt tun, um dieser Bedrohung zu entgehen? Das finde ich sehr interessant.
Also sie sollen ihnen entgegenziehen, den Feinden, ja. Aber sie sollen nicht kämpfen.
Sie sollen nicht.
Ja, das ist so das Spannende eben hier einfach, ja, dass sie da aufgefordert werden. Sie sollen auch keine Angst haben. Mhm. Ja, und dann eben verbunden mit der Verheißung, dass Gott kämpfen wird und dass Gott dafür sorgen wird, auch, dass sie den Sieg erzielen.
Also wenn heute irgendwo ein Staat seine Stärke oder seine Furchtlosigkeit zeigen will oder auch sogar eine Gebärde der Einschüchterung gegenüber einem Staat, dann macht er eine Militärparade, nicht? Und wenn du dann die ganzen Panzer und Raketen und alles vorbeifahren siehst, dann denkst du, naja, hoffentlich wird das alles nie verwendet, nicht? Das ist ja gar nicht so. Nicht? Da kommen kein schweres Gerät, keine Kriegereien kommen da ins Spiel. Die gehen raus. Und die Anweisung ist, ihr kämpft nicht, ihr schaut zu, was Gott für euch tut. Aber was soll sie tun?
Dem Herrn singen und ihn preisen.
Sie soll dem Herrn singen und ihn preisen.
Ich frage mich immer, wie viel Gottvertrauen haben diese Krieger oder diese Menschen besessen, die da rausgegangen sind? Ich meine, es gibt genug Berichte aus der Geschichte, wo Menschen aus Verzweiflung in den Kampf ziehen, wohl wissen, dass sie umkommen. Aber hier hast du ja die Menschen, die nicht aus Verzweiflung gehen, sondern in festem Vertrauen darauf, Gott wird was Großartiges tun. Ich gehe raus und ich singe und dann singe ich den Feind zu Tode. Oder wie? Ich meine, das ist so irgendwie in den menschlichen Augen lächerlich.
Aber in Israel hat das ja Tradition seit dem Auszug. Nicht? Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet still sein. Das sagt Mose zum Volk. Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet still sein. Das ist die Generalaussage. Die Ausnahme von der Haltung ist tatsächlich die Situation der Landnahme unter Josua. Da treten sie aggressiv auf, aber auch interessant aggressiv. Sie loben Gott, sie warten darauf, dass er es für sie tut und so weiter. Und hier, bei Jahaziel jetzt, in 2. Chronik 20, nicht, vertraut dem Herrn, glaubt an ihn, vertraut seinem Propheten, dem Jahaziel, macht das, was Gott euch sagt, es wird euch gelingen, ihr werdet Glück haben. Nicht? Und tatsächlich, am Ende wird beschrieben, die fallen übereinander her. Die Israeliten singen da, preisen den Herrn und schauen zu. Das ist eine absolut unwirkliche, vollkommen abstrakte Situation.
Als würde Gott seinem Volk so die besten Plätze reservieren, um seine Stärke mit anzusehen. Ja? Ja.
Und dass sie praktisch wirklich keine Angst haben sollen. Ich glaube, das Ausschlaggebende war aber in dem Zusammenhang tatsächlich die Haltung Josaphats, dass er, als er das hört, dass die kommen, einfach in den Tempel geht und die Sache Gott vorlegt. Mhm. Und damit Gott sozusagen an seine eigene Verheißung erinnert. Die Verheißung Gottes war ja, wenn ihr mal Probleme habt und ihr mich an diesem Ort anrufen werdet, nicht, dann werde ich euch hören, dann werde ich kommen. Ich glaube, das, was man uns jetzt mitgeben will mit dieser Textzusammenstellung, geht in Richtung, egal was dir passiert, egal welche Bedrohung du dir ausmalen musst, vor deinen Augen sich tatsächlich aufbaut und entwickelt, wenn du Gott in Dankbarkeit lobst und ihm alles anvertraust, wird die Sache für dich ein anderes Ende nehmen, als wenn du, ich sage es jetzt in dieser alten Art, wie man da redet, in eigener Kraft, nicht um das Problem dich kümmerst und versuchst es zu lösen. Nicht? Letzter Text, den wir uns heute anschauen, ist in den Psalmen nochmal, Psalm 73. Das ist ein Standardtext zum, ja, was sollte man jetzt da sagen? Zum Problem der irdischen Ungerechtigkeit. Nicht? Also auch hier ist halt die Frage, wie werden wir damit fertig, dass auf dieser Welt anscheinend nicht viel Gutes passiert, wenn man das jetzt so sagen darf. Nicht? Also ich glaube, das wird heute viel Verständnis finden, wenn wir uns so ausdrücken. Nicht? Auf dieser Welt passiert wenig Gutes. Wie gehen wir jetzt damit um, dass die Leute, die am frechsten, am gewalttätigsten, am gottlosesten auftreten, das meiste Glück haben?
Schwierig.
Ist eine schwierige Frage, weil das ist eine Realität, mit der wir zu tun haben.
Das ist die Frage, wie wir Erfolg auch definieren. Der Erfolg, den diese Menschen haben, ist ein sehr kurzfristiger. Er ist vielleicht auch nicht mal schlecht in dem Sinne, was den Erfolg an sich angeht. wenn sie zu Reichtum gelangen, dann ist Reichtum ja per se nichts Verkehrtes. Aber es ist so zeitlich begrenzt, so kurzsichtig, dass David hier in diesen ganz berühmten Versen ab Vers 23 diesen trotzdem Gedanken bringt. Ja. Er beschreibt das ja alles und sagt dann, dennoch bleibe ich stets an dir, weil er über diese Kurzfristigkeit hinaussehen kann, durch das, was Gott ihm zeigt. Und das ist das, was uns dann auch immer wieder Mut machen kann, dass wir über diesen kurzfristigen irdischen Erfolg hinaussehen und auf das blicken, was Gott für uns vorbereitet und dann diesen trotzdem Gedanken auch in uns entdecken können, den Gott uns schenkt.
Es geht ja dem, der den Psalm schreibt, nicht gut. Gell? Also wenn wir so die Mitte anschauen im Text, da geht es ihm ja ganz schlecht, nicht?
Ab Vers 12 hinterfragt er ja auch sein Leben im Prinzip, wenn ja. Er dann sagt in Vers 13, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten, meine Hände in Unschuld gewaschen.
Und die Gottlosen sind glückselig in der Welt und werden reich noch dazu, nicht?
Ich meine, da musst du so einen tiefen Glauben haben an das danach und davon überzeugt sein, dass das Leben hier auf Erden nicht das Einzige ist, was da ist, dass du solche eine Aussage treffen kannst. Weil wenn du nicht wirklich davon überzeugt bist, wenn du nicht wirklich dran glaubst, wirst du zugrunde gehen. Weil es scheint zu 90% denjenigen, die wirklich ein gottloses Leben führen, super zu gehen.
Wo findet denn sein Umdenken statt, dass er anfängt, nicht mehr darüber sich aufzuregen, dass das so ist, wie du gerade schilderst?
Im Heiligtum.
Im Heiligtum.
Vers 17. Ne?
Vers 17. Ich hätte auch schon geredet wie all die anderen, nicht? Und so weiter. Aber als ich ins Heiligtum Gottes ging und merkte auf ihr Ende. Und wisst ihr, das Ende ist dann jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt sehe, ich muss jetzt sehen, wie ihm jetzt vergolten wird. Mhm. Sondern das Ende ist, am Ende wird Gott das anders richten. Er wird eine andere Gerechtigkeit bringen. Und deshalb, selbst wenn es mir schlecht geht, und da kommt dieser trotzdem Standpunkt, Gerson, den du vorhin erwähnt hast, dennoch bleibe ich stets an dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, leitest mich nach deinem Rat, nimmst mich am Ende, nicht endlich mit Ehren an, heißt nicht, ich warte so lange und dann kommt endlich, sondern meint, am Ende nimmst du mich mit Ehren an. Und dann dieses, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. Das ist das Interessante. Er sagt ja nicht, dass das nicht passieren kann. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, sagt er, bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil.
Ich finde das so interessant, was er in Vers 21 und 22 sagt. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts und verhielt mich wie ein Vieh gegen dich.
Das heißt, wenn du so schön in die Depression reinrutscht
und den anderen um ihr Wohlergehen beneidest,
sagt der liebe Gott, bist nicht gerade gescheit in dem Augenblick, nicht? Ja. Schon ernüchternd, oder?
Aber am Schluss kommt das Gericht.
Ja.
Ja, und das ist Evangelium. Ja, fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre, die Stunde seines Gerichts ist gekommen.
Ja.
Ja, und das, da bezieht der Asaf einfach seine Hoffnung, dass eben zum Schluss Gott diese Gerechtigkeit schafft, die es hier auf der Erde eben ganz oft nicht gibt.
Das heißt, wenn ich jetzt das zum logischen Punkt führe, muss ich sagen, ja, es gibt wahrscheinlich Leid in dieser Welt, was heißt wahrscheinlich, sicher, das nicht momentan in Freude umgekehrt wird. Schlimm genug, wenn das der Fall ist, und sehr zu beklagen und es fordert uns zur Trauer heraus sozusagen. Wir sollen da schon unser Mitleid auch klarlegen und darstellen. Auf der anderen Seite aber, egal, selbst wie schlimm es ist, bleibt die Hoffnung, dass Gott am Ende alles löst. Und selbst wenn es dann das wirkliche Ende erst ist. Das heißt, der Glaube würde sich dann dadurch auszeichnen, dass wir unverbrüchlich an Gott festhalten, egal, ob wir die Lösung der Probleme schon sehen können oder nicht. Einfach im Vertrauen darauf, dass er die Lösung bringen wird. Das würde dann bedeuten, wenn ich das glaube, ja, dann lobe ich Gott. Denn dann weiß ich, das Ende wird sein, dass er kommt und sein Reich Und alle, die ihm vertrauen, werden in diesem Reich sein. Alle, die ihn lieben, werden in diesem Reich sein. Egal, wie sehr sie jetzt in den Dreck gestoßen werden, zertreten werden durch das Schicksal, das ihnen in dieser Welt droht.
Und irgendwie wirkt so dieser letzte Vers auch, als ob er das nicht darauf beruhen lassen will, dass diese Gottlosen so bleiben, wie sie sind. Ja. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht auf den Herrn setze, um, und hier ist dann eben eine finale Konjunktion, um alle deine Taten zu verkünden. Wem denn? Möglicherweise sogar denen, die er gerade beschreibt.
Das bedeutet also, das Lob Gottes, das mein Leben verändert, weil es mir Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Ich sage es gleich jetzt so, Hoffnung über den Tod hinaus. Genau diese Art von Lob ist gleichzeitig die Verkündigung, die es braucht, damit andere Menschen diesen Gedanken auch erfassen können. Denn darum geht es ja am Ende, dass die Menschen durch unser Leben, durch unser Reden und durch unser Gott loben, dass ihnen eine neue Dimension sozusagen aufgestoßen wird, die sie vorher nicht kennen. Wodurch sie selber dann Grund haben zu einer Hoffnung, die sie vorher nicht hatten. Das heißt, mag es uns schlecht gehen, lobe Gott und Gott wird dein Lob segnen. Carmen, bist du so lieb und betest mit uns?
Gerne.
Danke.
Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du ein großer Gott bist, ein allmächtiger Gott, ein liebender Gott, ein Gott, der uns versorgt, der für uns da ist, der uns immer hört, der uns verspricht, wenn wir ihn anrufen, dass er darauf reagiert. Herr, ich danke dir, dass wir all das wissen dürfen, dass du uns Einblick gibst in das, was Vergangenheit war und in das, was noch kommen wird und dass uns das unsere Häupter erheben lässt. Und in dieser Hoffnung wollen wir dich loben und preisen, dass du etwas für uns vorbereitet hast, das viel größer ist als das, was wir verstehen können mit unserem Verstand. Hilf du, dass diese Hoffnung und dieser Dank unser Leben prägen und dass wir das ausstrahlen von Herzen und dass es Menschen anspricht und weiter zu dir zieht. Und ich danke dir, dass du bei all dem bei uns bist, dass du uns führst und dass du uns den Sieg versprochen hast. Amen.
Amen. Amen.